Metropoliten, ein Podcast mit Ensemblemitgliedern des Metropoltheaters. Heute mit Vanessa Eckhardt. Liebe Vanessa, schön, dass du heute da bist. War für dich schon immer klar, dass du Schauspielerin werden willst oder werden wirst? Oder kam das erst danach oder war da ein Weg davor?
Also tatsächlich gehöre ich gar nicht zu den Menschen, die schon immer Schauspieler werden wollten. So, da gibt's ja so Leute, die sagen, ja, als ich 3 war, war ich schon immer total und mit 5 wusste ich dann, ich werde Schauspielerin und so. Ich finde immer, dass es eine tolle Story ist, so, aber da kann ich leider nicht mit dienen. Tatsächlich bin ich ziemlich spät auf die Schauspielschule gegangen, erst mit 25, was eigentlich schon, das ist schon ein altes Eisen, wenn man so mit 25 auf die Schauspielschule geht. Und es war tatsächlich bei mir so ein ganz seltsamer oder witziger Prozess, den ich heute selber immer noch nicht so ganz verstehe, weil es war nach einem Bürojob, den ich ein Jahr lang gemacht habe, der sogar eigentlich ziemlich cool war, so, das war tolle Arbeitszeiten, tolles Team. Ich habe mit meinem Bruder zusammengearbeitet. Es war gutes Geld. Es war eigentlich so Dinge, wo andere Leute sagen würden, oh ja, so voll der geile Job. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, nach diesem einen Jahr, dass es einfach nichts für mich ist. So dieses im Büro sitzen und irgendwie dann doch immer so wissen, was auf einen zukommt. Und das ist alles dann doch alles sehr vorhersehbar. Und ich habe so nach diesem Jahr mich dann so hingesetzt und habe gedacht, worauf hättest du denn wirklich Bock? Also was wäre denn sowas, wo du richtig Lust drauf hättest? Und ich weiß bis heute nicht genau, warum Schauspiel, weil ich war schon immer sehr affin, was so Filme, Serien, Theater angeht. Ich fand es immer total beeindruckend. Aber ich hatte jetzt auch in so meinem Umfeld niemanden, der irgendwie in die Richtung so ging, da war das Einzige, war mein Bruder, der auf der Schule irgendwie in dramatisch Gestalten war und da gespielt hat und übrigens sehr, sehr gut war. Also ich glaube, mein Bruder wäre auch also wirklich guter Schauspieler geworden. So. Aber das war eigentlich so das Einzige, wo ich mal wirklich mit meinem Umfeld in Berührung gekommen bin und gedacht habe, boah, und ich kann mich auch erinnern, dass ich ihn dabei so beobachtet habe, wie er da so gespielt hat. Und so beeindruckt war, und es war eher sowas, das könnte ich nicht. Also das ist so immer sowas gewesen, so das machen die anderen und das können andere so. Und ich habe selber überhaupt nicht mal so gedacht, könnte ich das auch oder so. Und deswegen weiß ich bis heute nicht so genau, warum ich dann so gedacht habe, nee, ich will auf eine Schauspielschule gehen. So, ich habe da voll Bock drauf und ich will es wenigstens probieren. Der Abstrich, der dann so passiert ist, war, dass ich mich nicht getraut habe, bei staatlichen Schulen vorzusprechen, weil ich irgendwie gedacht habe, die nehmen mich eh nicht. So, die, also wenn man auf eine staatliche Schule, dann ist man schon so super krass und dann überhaupt und so. Ist Quatsch, ist totaler Quatsch. Also ist auch tatsächlich so das Einzige, was ich so bereue, dass ich so denke, oh scheiße, so hätte ich es doch wenigstens einfach probiert, so fuck it. Oh, Entschuldigung, das war jetzt. Aber so egal, probier es einfach, weil wer weiß, was passiert so. Und ja, und dann bin ich aber auf die Schauspielschule gegangen und ich muss echt sagen, das hört sich immer so pathetisch an oder weiß ich nicht, aber ich habe seitdem nie bereut. Es war immer dann so dieses, dass ich immer wieder, und natürlich war das nicht immer einfach, also gerade so, wenn man dann während der Ausbildung und gerade wenn man auf einer privaten Schule ist, kostet es ja auch Geld und so und man ist dann immer so am Struggeln einfach auch mit der Kohle oder wenn man dann aus der Ausbildung raus ist und es läuft noch nicht so, dass natürlich es da schon so Monate gab, wo ich dachte, wie zahle ich denn jetzt meine Miete? So, und ich wollte halt auch nicht bei meinen Eltern dann anklopfen mit 28 und sagen, hallo, könntet ihr meine Miete zahlen? Und aber trotzdem war es einfach, hat es dann irgendwie eher gezeigt, dass ich das unbedingt machen will. Dass ich dann nicht irgendwie gleich das Handtuch geworfen habe und gedacht habe, oh nee, ist mir doch jetzt zu anstrengend. Ja, genau.
Wie haben dann deine Eltern reagiert, als du diesen gut, also du hast ja gesagt, du hast gutes Geld bei deinem Bürojob gemacht und dann hast du gesagt, ich möchte Schauspielerin werden und gehe an eine Privatschule. Wie haben die dann reagiert? Was war der erste Gedanke?
Glücklicherweise sind meine Eltern beide Menschen, die jetzt nicht so diesen althergebrachten Klischees entsprechen, sage ich jetzt mal, die irgendwie gesagt haben, nein, du kannst doch diese Sicherheit nicht aufgeben. Ich glaube, mein Papa hat so da ein bisschen mehr Gedanken sich drüber gemacht, aber hat es bezaubernderweise auch sehr für sich behalten. Also er hat es dann eher mit der Mama besprochen, dass er dann mal unsicher war und gedacht hat, ist das jetzt alles so gut? Aber er hat es nie irgendwie mir dann madig gemacht oder irgendwie mir einen Druck gemacht oder so, überhaupt nicht. Und meine Eltern sind beide auch Menschen, die uns, also meinem Bruder und mir, so vorgelebt haben, dass man Dinge tut, die man liebt. So. Und die waren beide in Berufen, die sie total geliebt haben und in denen sie aufgegangen sind und wo es nie so dieses war, scheiße, wieder die Arbeit, so, sondern es war immer, natürlich gab es da auch mal blöde Tage, klar, wie in jedem Job so, aber es war immer dieses Grundgefühl von, ich mache das gerne. Und ich glaube, das färbt dann einfach auch ab und das gab mir dann auch so die Freiheit, irgendwie zu sagen, was will ich denn wirklich? Weil es ist einfach so, wir verbringen die meiste Zeit in unserem Job, in unserem Beruf so und das ist einfach Lebenszeit. Und da war das für mich irgendwie immer keine Alternative zu sagen, ich quäle mich da durch irgendeinen Job durch, wo ich dann jedes Mal einen Haken dahinter setze, wenn Feierabend ist und ich mir denke, oh, wieder geschafft so. Und man eigentlich nur so von einem Wochenende zum nächsten lebt oder von einem Urlaub zum nächsten, weil man denkt, oh Gott, ist ja furchtbar. So, und das war für mich so absurd, dass ich auch wirklich einfach mir diese Frage dann ganz bewusst gestellt habe, so womit will ich denn wirklich auch meine Zeit verbringen?
Wie sieht dein Arbeitsalltag jetzt dann aus als Schauspielerin?
Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Also es ist ja glücklicherweise so, dass ich die Möglichkeit habe, Theater zu spielen, zu drehen, also vor der Kamera zu stehen und auch noch synchron zu sprechen, was sehr viel Spaß macht. Und deswegen ist es sehr unterschiedlich. Und das ist genau das, was ich daran halt auch so mag. Also das ist, also einerseits total witzig, weil ich eigentlich immer eher so ein schüchterner Mensch war und ein Schisser eher und immer so gedacht habe, weiß ich nicht, und mir dann eigentlich so einen Beruf ausgesucht habe, wo es total darum geht, nicht nur, dass man irgendwie auf der Bühne steht oder so, sondern dieses eigene sich immer wieder überwinden, also und immer wieder das Gefühl zu haben, ich kann das nicht und dann macht man trotzdem wieder weiter und merkt dann, oh, doch, es geht doch so, ich schaff's doch irgendwie und das finde ich irgendwie auch so bereichernd an diesem Beruf. Ich glaube, das kann man auch in anderen Berufen auch auf jeden Fall erleben und finden. So, dass das geht in vielen Bereichen, aber das ist eben für mich so dieses, was ich daran so spannend finde, dass ich auch manchmal, also es kann total belastend sein, aber dieses auch teilweise nicht wissen, was ich nächstes Jahr um diese Zeit mache, finde ich total spannend. Dass ich dann manchmal auch denke, wo führt mich jetzt der Weg hin? Wie wird das weitergehen? So, und das kann natürlich teilweise auch sehr Angst machen, aber es kann eben auch total spannend sein und irgendwie motivierend, energetisierend, dass man auch irgendwie denkt, ja, ich habe Bock, so, ich will was machen. Und dadurch ist man, glaube ich, auch irgendwie aktiver, so mit dem einfach gucken, wo man bleibt und was man machen will und so. Und der Arbeitsalltag ist ganz unterschiedlich. Also jetzt im Moment spiele ich, wie du ja auch weißt, Theater so und habe dann tagsüber mehr frei und kann dann einfach auch gucken, wie ich meine Dinge gestalte, was also privat angeht, aber was auch beruflich angeht. Wie kann ich mich positionieren, wo kann ich drüber nachdenken, was kann ich vielleicht auch für eigene Szenen schreiben, selber irgendwie kreativ sein und so. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo es drunter und drüber geht und man eigentlich nur am Arbeiten ist und gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Ich habe diese Gespräche auch öfters mit Kolleginnen und Kollegen, dass es ganz oft im Schauspiel so ist, es kennen bestimmt Leute in anderen Professionen auch, aber dieses so, entweder es ist so gefühlt nix, oder es ist so, ah, oh Gott. Und dann sind es irgendwie 700 Millionen Sachen und du denkst dir so, ah. Und auch da so dieses Lernen, auch mal zu Dingen Nein zu sagen, das ist zum Beispiel auch total schwierig. Oder dass man irgendwann auch realisieren muss, man wird teilweise auch nicht alle Dinge machen können, die einem dann vielleicht auch angeboten werden. Manchmal überschneiden sich auch Sachen. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was, da muss man echt irgendwie lernen, mit klarzukommen. Und da irgendwie zu seinen Entscheidungen dann auch zu stehen und zu sagen, nee, das ist jetzt schon alles gut so. Aber ja, Arbeitsalltag sehr unterschiedlich. Mal sehr viel, mal sehr wenig. Jetzt im Moment ist es bei mir so, dass der Arbeitstag sozusagen immer abends beginnt und man dann halt den ganzen Tag schon gelebt hat und dann abends ins Theater fährt und spielt. Ja.
War das dann während Corona allgemein bei dir so, dass es alles eher gebremst war? Oder gab es dann auch wieder diese Tage, wo 700 Millionen Sachen auf einmal gekommen sind? Oder hattest du da auch eben Projekte, die trotzdem weitergelaufen sind? Oder hast du Angebote bekommen, zum Beispiel für Synchronsprechen?
Also Synchronsprechen, ja, auf jeden Fall. Das hat sich irgendwann so rauskristallisiert. Am Anfang ging ja gar nichts. Und als dann aber einfach auch die Studios für sich Hygienekonzepte erstellt haben und gemerkt haben, oh, das funktioniert gut. Es gab dann auch die Möglichkeit, dass Regisseure oder Regisseurinnen von zu Hause einfach auch zugeschaltet waren und man sich halt nur gehört hat. Aber das hat auch wunderbar funktioniert so. Da ging glücklicherweise nach einer Zeit auf jeden Fall wieder was. Und ich hatte ja auch das große Glück, dass ich das Jahr 2020 noch bei den Rosenheim Cops war und eigentlich ja da total aufgeräumt war und mir auch finanziell keine Sorgen machen musste, was natürlich ein unglaubliches Privileg war, einfach auch zu wissen, da kommt was und ich bin einfach safe so und natürlich einfach auch arbeiten zu dürfen. Das war natürlich auch total schön, einfach dem Beruf nachgehen zu können. Und was natürlich total wegfiel, war das Theater. Es war im Januar 2020, haben wir noch Premiere gehabt und gespielt. Und dann war halt finito. Und das war schon nicht schön. Also das hat mir sehr, sehr gefehlt. Und das habe ich auch sehr vermisst. Und dadurch, dass ich halt Beschäftigter war, hat man es manchmal so ein bisschen dann, sage ich jetzt mal, verdrängen können. Aber es war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein, der gefehlt hat. Und es war auch, als wir dann jetzt wieder für Revolution proben durften, war das einfach ein unglaublich schöner Moment, so diese erste Leseprobe. Und ich glaube, dann hat man erst so gemerkt, wie sehr man es wirklich vermisst hat. Also man wusste schon davor so, man hat es wirklich vermisst. Aber wenn man dann wieder da ist und wieder da drin ist und das auch im Körper wieder spürt und in diese Prozesse eintaucht, dann wird es einem erst richtig bewusst.
Das ist jetzt eine super Überleitung, wenn du schon über Revolution geredet hast. Weil eine Frage, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe, war, wie bist du ans Metropoltheater gekommen? Wie hast du deine ersten Rollen bekommen?
Das war sehr schön, weil ich hab letztens erst wieder den Jochen Schölch gefragt, so wie er auf mich kam, weil es war über Jochen tatsächlich. Es war so, dass ich, also ein Freund von mir, Daniel Holzberg, hat an einem Stück gespielt an der Akademie. Das war ein Regiestudiengangstück. Und da fiel eine Schauspielerin aus und ich kannte Daniel schon aus dem Jahr, also seit dem Jahr 2015, weil wir da zusammen in Sommerhausen so Sommertheater gespielt haben. Sehr schönes Stück, Tür auf Tür zu, unter der Regie von Ercan Karaçaylı. Da habe ich Daniel kennengelernt und der hatte mich dann gefragt, ob ich nicht übernehmen will für diese Kollegin, weil die ausgefallen ist. Und das war irgendwie so, ja, kannst du am nächsten Tag da sein und da reinspringen? Und ich war so, okay, ich wusste überhaupt nicht, worum es ging, keinen Text gelernt, nichts, aber wussten die ja. Und dann bin ich da reingesprungen. Das war von der Blanca Radozzi, die hat da Regie geführt. Und es war Krieg und Krieg, hieß es. Es war nach einem Roman, ich weiß den Autor nicht mehr. Und da hat Jochen mich gesehen, weil er ja auch der Studiengangleiter vom Studiengang Schauspiel ist. Und da hat er sich das angeschaut und hat mich gesehen. Genau, und da fand er mich wohl irgendwie gut und hat sich gedacht, ja, weil nämlich wiederum eine Kollegin, also ich war so die, ich fing an als der Lückenfüller. Es war nämlich noch eine andere Kollegin, die dann schwanger war, die dann bei Wie im Himmel ausgefallen ist sozusagen. Und dafür suchte Jochen dann jemand, der das übernehmen kann. Und so kam ich ins Spiel und dann war ich für Wie im Himmel schon mehr oder weniger engagiert, weil er ja mich gesehen hatte und gedacht hat, ja, die passt ja super auf die Rolle. Und dann hatte er noch gesagt, ja, es gibt jetzt noch so ein anderes Stück, was ich dann machen will. Da würde ich gerne noch mal so ein kleines Vorsprechen mit dir machen. Und dann habe ich da irgendeinen Monolog vorgesprochen, weiß ich gar nicht mehr genau, und ein Lied gesungen. So, und dann war dieses Stück die letzte Karawanserei. Und da hat er mich dann auch besetzt. Und so geht es eigentlich seit 2016 schönerweise sehr regelmäßig, dass wir gemeinsam arbeiten und dass ich eben auch an diesem Haus arbeiten darf.
Spielst du dann noch an anderen Theatern neben dem Metropol oder?
Mm-mm, nur Metropol.
Exklusiv.
Exklusiv.
Wie sieht eigentlich ein Serienalltag im Gegensatz zu einem Theateralltag dann aus? Also ich weiß, wie der Theateralltag jetzt aussieht nach einem Jahr oder so circa, aber ich kann mir das bei Serien, kann ich mir irgendwie nicht viel darunter vorstellen.
Also die Tage beginnen sehr früh. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied zum Theater. Theater hast du, kann man wirklich so sagen, humanere Arbeitszeiten meiner Meinung nach. Ich meine, es kann auch sehr anstrengend und sehr lang und tief in die Nacht reingehen. Aber so dieses Anfangen, das ist meist so ein bisschen humaner. Die Tage fangen sehr früh an und die Tage, also was wirklich auch beim Drehen so ist, je nachdem, was für eine Rolle man auch hat und wie viel man dann eingespannt ist und so, hat es auch sehr viel mit Warten zu tun tatsächlich. Also dass man sehr oft wartet, bis man dran ist. Und das ist dann auch so ein bisschen die Kunst, ja, nicht total runterzufahren und auch irgendwie die Spannung zu halten und nicht zu vergessen, dass man ja heute noch was arbeiten muss, wenn man dann da irgendwie wartet und wartet. Du hast ja die Proben auch mitbekommen. Natürlich, du hast ein Stück, du hast einen Rahmen, aber du sprichst viel darüber und es geht viel um das gemeinsame Erarbeiten dieses Stoffes. Das hast du jetzt beim Drehen in einer Serie oder so in den meisten Fällen nicht so. Natürlich sprichst du hoffentlich auch mit Regisseur oder Regisseurin über die Rolle, dass du einfach mal weißt, okay, was soll das sein, wo soll das hinführen? Aber der Umfang, das mag dann bestimmt bei manchen Filmproduktionen oder so dann vielleicht nochmal anders sein. Aber der Umfang, den ich bisher kennengelernt habe, ist natürlich im Theater viel größer. Und du hast auch viel mehr Raum irgendwie für diese Charakterentwicklung. Beim Drehen musst du dir selber alleine im Endeffekt, natürlich, du kannst ja auch ein Coaching holen oder so, aber du musst dir selber Gedanken machen und es erstmal selber erarbeiten und rausfinden, was ist diese Figur, was macht die aus, was will die, was für Ziele hat die, was für Motivationen hat die. Und dann kommst du eigentlich schon mit diesem erarbeiteten Ding ans Set und musst auch irgendwie hoffen, dass das dann alles so passt. So, weil du natürlich diesen Prozess, diesen gemeinsamen gar nicht, eben in den meisten Fällen dann gar nicht so hast, wenn du jetzt drehst. Und das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Und natürlich dann auch beim Theater, beim Spielen ist es natürlich diese Unmittelbarkeit, dieser Live-Charakter, dieses direkt im Kontakt mit den Zuschauern zu sein, und natürlich auch der Bogen, den man spielt. In den meisten Fällen ist beim Drehen natürlich auch teilweise sehr verwirrend, weil du drehst ja in den meisten Fällen nicht chronologisch. Das heißt, es bedeutet, du hast da irgendwie, weiß ich nicht, den Tod deines Bruders schon gespielt und die nächste Szene ist aber, da weißt du das noch nicht. Also, und das sind natürlich auch diese Herausforderungen, denen man sich dann teilweise entgegengestellt sieht, weil man denkt, wo bin ich jetzt? Was ist jetzt schon passiert? Ah nee, da war ja das und so. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einer Serie wie den Rosenheim-Cops dreht, ist es natürlich auch ein krasses Pensum. Es ist jetzt nicht wie bei einer Daily. Eine Daily ist noch mal krasser. Die haben ja unglaubliches Pensum, was sie da runterrocken. Aber auch schon bei den Rosenheim-Cops ist es dann so dieses, dass es auch mal Drehtage gab, wo du verschiedene Folgen drehst. Also dann bist du, die zwei Szenen sind dann die Folge Ding und dann sind es die Folge, und dann denkst du auch so, was war jetzt nochmal der Fall und wer ist nochmal gestorben und so. Und das ist manchmal einfach dann auch so die Anstrengung oder das, was einfach, wo man echt irgendwie auf Zack sein muss und irgendwie schön organisiert sein muss, damit man die Dinge irgendwie nicht durcheinander bringt.
Das hört sich ziemlich kompliziert an, finde ich.
Es ist teilweise auch sehr kompliziert, aber es ist auch wirklich so eine Übungssache. Also man kommt da auch mehr rein und wenn man irgendwie auch mehr weiß, was so die Abläufe sind und wie die Dinge so ablaufen und wie sie funktionieren, dann wird es auch einfacher. Und vor allen Dingen, wenn man auch selber für sich merkt, wie kann ich es mir gut organisieren. Was brauche ich, damit ich es mir gut merken kann, damit ich da, und sei es, ich markiere mir das irgendwie mit verschiedenen Farben, ich habe das sogar vielleicht in zwei verschiedenen Ordnern oder irgendwie so Geschichten, wo man einfach, da muss man schon für sich Verantwortung auch einfach übernehmen und sagen, wie kann ich das für mich so gestalten, dass ich gut damit klarkomme. Aber ja, es ist schon, es ist schon auch teilweise kompliziert und natürlich anstrengend und so, natürlich, auf jeden Fall. Aber macht halt auch sehr viel Spaß. Beides. Beides hat total seinen Reiz und seine Vorteile. Und ich möchte beides nicht missen, sagen wir es so.
Ich möchte jetzt noch mal kurz auf Synchron zurückkommen, weil du jetzt auch schon davon erzählt hast. Und da wollte ich dich fragen, was war deine erste Synchronrolle? Wie bist du dazu gekommen?
Das ist sogar eine schöne Geschichte. Ich bin dazu gekommen tatsächlich, und das war, ich habe einen Kollegen, auch einen Schauspieler, Tobias von Freyend, der spricht sehr, sehr viel synchron. Der hat auch so Prinz Joffrey in Game of Thrones gesprochen und so. Und den kenne ich, und ich meine mich zu erinnern, dass ich wirklich ihn einfach auch mal angehauen habe und gesagt habe, ey, wie schaut denn das aus? Wie kommt man denn da rein? Und so, ich hätte da Bock. Und er hat netterweise mich einfach auch mal mitgenommen und hat gesagt, ey, komm da doch mal mit, wenn ich da irgendwie spreche. Und dann, genau, und so bin ich da eigentlich reingekommen. Und dann hat der Alex Schulz von der Speech, der hat mich sehr gefördert. Also der hat dann einfach gemerkt, oh ja, die kann was, die hat da irgendwie was drauf, und hat mich da sehr gefördert und mich da untergebracht und mich auch weiterempfohlen und so. Und so wuchs das dann immer mehr. Und die erste Rolle, also ganz, ganz erste Rolle, ist ja meist, dass man so Ensemble-Sachen spricht. Da ist man dann irgendwie so die dritte Stimme hinten links, die dann so, ach du meine Güte, irgendwie sagt, so, wenn da irgendwie solche Sachen sind. Aber die erste Solo-Sache, und es ist großartig, ich war Mrs. Kühlschrank in einer Rick and Morty-Folge, was total geil ist. Ja, ich merke, du bist anscheinend Rick and Morty-Fan. Ja, und das war total witzig, und das war tatsächlich gleich so meine erste Rolle. Und es war ein sprechender Kühlschrank. Ich kann dir gerne mal die Folge sagen. Das ist, glaube ich, weiß nicht mehr welche Staffel, aber sie heißt irgendwie so Freunde und andere Parasiten oder so heißt die Folge, glaube ich. Und da war ich, hatte ich irgendwie 4 Sätze als Mrs. Kühlschrank. Es ist großartig. Und das war, ja, und das war cool, weil das war gleich so das erste Ding und es hat mega Spaß gemacht. Und ja, genau.
Ich habe mich gerade so umgedreht, weil ich habe mir gedacht, hier liegt doch noch das Rick Morty T-Shirt, das ich gestern anhatte. Das ist ja geil. Und wie ging es dann mit dir mit Synchron weiter?
Also das, wie gesagt, also das ist viel auch so über Empfehlungen, dass dann die Leute sagen, ey, hör dir die doch mal an und so. Und so wuchs das einfach stetig. Und ich habe natürlich auch, was ich gemacht habe, ist so die ersten Sprachproben, die ich dann hatte, habe ich einfach an alle Sprecher, Synchron, Dubbing-Studios geschickt in München, die ich finden konnte, mich halt vor den Computer geklemmt und irgendwie Adressen rausgesucht und dann halt ein Anschreiben mit Sprechproben. Und ja, und manche haben mich direkt eingeladen, manche haben sich auch erst, das ist ganz witzig, ich habe irgendwie letztens auch so eine E-Mail von einem bekommen, das ist 2 Jahre her oder 3 Jahre her, dass ich da was geschickt habe, und es war so, hallo Frau Eckert, hätten Sie denn nicht, ich weiß, oh, abgefahren. Also manchmal ist es echt noch so Jahre später, dass die Leute dann irgendwann mal auf dich zurückkommen. Und manche haben sich nie gemeldet, aber auch das ist okay. Und dann ist es tatsächlich echt einfach so, machen, 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 hoffen, dass man weiter Chancen kriegt und dann wieder neue Leute kennenlernen oder wieder irgendwie empfohlen werden, wieder vorgeschlagen werden. Und so entwickelt sich das dann einfach immer mehr.
Was für Synchronrollen hast du dann noch so bekommen oder was war deine größte bisher? Oder die, die am meisten Spaß gemacht hat?
Also welche sehr, sehr Spaß macht immer wieder ist bei bei One Piece spreche ich Baby Five. Das ist so eine Rolle, die immer mal wieder so ganz random irgendwie auftaucht. Ich weiß noch nicht, ob sie nochmal auftauchen wird. Aber das macht total Spaß, weil natürlich dieses Anime halt total drüber ist. Und du kannst so in so ganz abgefahrene Sachen irgendwie reingehen. Lieblingsrolle weiß ich gar nicht, weil sie tatsächlich sehr unterschiedlich waren. Ich würde jetzt mal sagen, die größte von wirklich der Menge her und die auch unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und es war auch so geil, weil es einfach mal eine Woche lang dann mit so einem Team arbeiten ist. Und du kamst morgens rein und es war so, hi, so okay, wieder weiter. Und man war irgendwann so eingespielt. Das war eine sehr tolle Arbeit, war Arctic Circle. Das war so eine Serie, die dann auch im ZDF lief. Und da habe ich die finnische Hauptdarstellerin gesprochen. Das war so eine Polizistin. Und das hat total Spaß gemacht, weil man auch mal so diese Zeit wirklich hat, sich da so auszubreiten und jeden Tag wieder reinkommt und sagt, oh geil, da machen wir jetzt weiter und so. Das hat total Spaß gemacht. Und was auch, also eine sehr große Rolle einfach auch von der Schauspielerin her, dass man die kennt, war Seberg, Biopic von Jean Seberg von Kristen Stewart gespielt. Und da habe ich sie gesprochen auch. Aber es gibt ganz, ganz viele, viele schöne Sachen, die ich schon sprechen durfte. Die jetzt auch gerade wieder eine Serie, die dann auch im ZDF kommt, Vienna Blood heißt die. Und da spreche ich auch so eine junge, ja, die ist eigentlich immer so dann am Tatort, so eine Chemikerin und so. Die macht auch total Spaß. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Und bisher muss ich auch sagen, außer jetzt mal so Rollen, an die du dich dann kaum noch erinnern kannst, weil du da irgendwie 16 Takes hattest und du warst irgendwie da so, das kommt natürlich auch mal vor, was auch dazugehört und überhaupt nicht schlimm ist. Aber muss ich echt sagen, hatte ich bisher echt so sehr schöne Rollen, die echt auch sehr Spaß gemacht haben, so. Ja, und ich war auch mal, ich habe auch drei Sätze eine Prostituierte bei Game of Thrones gesprochen. Das war auch sehr lustig. Irgendwie so hinten drin, aber es war so für mich als Fantasy-Fan war das natürlich auch cool. Ja. Und Simpsons, das war auch krass. Ich hatte so eine Gastrolle, also so Episodenrolle bei Simpsons und das war auch total abgefahren. Weil es dann, wenn man in so einem Kultding drin ist, man ist echt so abgefahren. War jetzt so in den Simpsons als Stimme. Das ist schon cool. War bei Rick und Morty ging es mir da auch so, dass ich gedacht habe, das ist einfach cool, wenn man da so Teil davon sein darf.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es würde mir genauso gehen, wenn ich sagen könnte, ich war in Rick und Morty oder ich war in Simpsons. Kann ich total nachvollziehen. Du hast jetzt im Großen und Ganzen meine Fragen beantwortet. Und wir haben auch schon jetzt eine halbe Stunde geredet. Und ich wollte jetzt fragen, gibt es noch irgendetwas, was du gerne erzählen würdest? Oder noch irgendwas, was dir einfällt? Das habe ich jeden gefragt tatsächlich.
Also gerade was, also wenn du mich jetzt so fragst, was das Schauspiel angeht, war es mir, glaube ich, echt wichtig, nochmal das zu erzählen mit diesem so, man traut sich dann nicht auf eine staatliche Schule zu gehen oder so. Also wenn das irgendwer da draußen hören sollte, der Schauspiel studieren mag und denkt, nee, trau mich nicht. So, ich kann da wirklich nur den Tipp geben, so probier's einfach. Und ich glaube, das wäre echt so, weil es gibt ja manchmal so diese Fragen, was würdest du deinem 10 Jahre jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Und was jetzt wirklich so professioneller Natur ist, wäre das wirklich das, was ich mir sagen würde. So probier's einfach. Trau dich einfach, mach einfach, weil man verschwendet zu viel Zeit mit Angst so und irgendwie sich nicht trauen. Und das sind, glaube ich, eher dann die Sachen, wo man dann irgendwann drauf zurückguckt und denkt, ah, verdammt, so hätte ich doch einfach mal gemacht. So, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn man dann einfach sich traut, wenn man einfach macht, so wird man eigentlich meistens belohnt. Das ist echt ganz abgefahren. Es ist ja, also deswegen, das wäre vielleicht nochmal, um den Kreis zu schließen mit dem, was wir geredet haben, wäre echt nochmal einfach so ein Tipp, wo ich merke, da, ja, das ist mir irgendwie wichtig, dass Leute das vielleicht irgendwie versuchen nochmal zu verinnerlichen. So.
Dann vielen Dank für dein Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Hab einen schönen Tag und bis Sonntag beim Flohmarkt am Metropoltheater.
So machen wir das. Ja, alle, die das noch vor Sonntag hören sollten, wir weiß es ja nicht, sollen zum Flohmarkt am Metropoltheater kommen. Sehr gut.
Ab 12 Uhr bis 18 Uhr.
Gut, Jule, dann sehen wir uns da und vielen Dank.
Danke.
Thank you.